ARD Sounds.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Spüren Sie die Borsten auf jedem einzelnen Zahn und finden sich selbst? Achtsames Zähneputzen gibt's heute tatsächlich als Kurs. Oder Mindful Eating beim Verzehr von Rosinen oder Achtsamkeitsglocken im Büro. Alle halten dann mal kurz inne und atmen, wenn's bimmelt. Und von Luxus-Retreats, Schweigeseminaren für mehrere tausend Euro auf Bali mit Detox-Menü, ganz zu schweigen. All das Blüten des Achtsamkeitstrends, den wir heute erleben, den unser heutiger Gast aber für alles andere als harmlos und ungefährlich hält. Ich begrüße in Kiel Katrin Fischer. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo.
Hallo, Herr Schmieding. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Achtsam geht die Welt zugrunde. Das ist der Titel des Buches, erschienen bei Hansa Blau. Und als ich es gelesen habe, hatte ich das Gefühl, in salbeigrünen Yoga-Hosen kommt heute der Turbokapitalismus in den Meditationsraum geschwebt und die Arbeit einem resilienten Ich ersetzt die Reparatur der Gesellschaft und der Welt. Katrin Fischer meint, Achtsamkeit ist zu einer Ideologie geworden, die gesellschaftliche Probleme individualisiert. Aus einer an sich oft hilfreichen Technik sei eine Weltanschauung geworden. Frau Fischer, Sie haben sich mit all diesen Techniken, Meditation, Zen, Buddhismus und so weiter beschäftigt. Sie kennen das alles aus eigener Anschauung. Sie sind aber dadurch anscheinend nicht ruhig und gelassen geworden, sondern tatsächlich wütend.
Ja, also die Wut kam ja eines Tages so über mich. Da habe ich so eine kleine Meditation von einer Freundin zugeschickt bekommen, so eine 5-Minuten-Meditation, die ich bis dahin als Genre nicht kannte, weil ich tatsächlich Qigong seit vielen Jahren mache und auch schätze und eine Weile eben in so einer zen-buddhistischen Sangha sehr ernsthaft versucht habe zu meditieren. Und dieses etwas oberflächlichere Genre, also in 5 Minuten Selbstliebe sich schenken, kannte ich nicht. Das habe ich aufgemacht, das hat mir die Freundin geschickt, weil es mir nicht gut ging. Und das war, glaube ich, der Punkt, der auch den Zorn in mir dann so ausgelöst hat. Also ich hatte private Probleme von, ich war unglücklich bei der Arbeit, ich war mit meinem späteren Mann zusammengezogen und Überraschung, wir haben uns nur gestritten, kaum wohnten wir zusammen. Mhm. Und mein Sohn war irgendwie in so einer Partyphase, die ich überhaupt nicht mehr lustig fand.
Aber was hat dann den Zorn ausgelöst in diesem Moment?
Naja, dazu kam, das muss ich sagen, diese ganze Weltlage, Brexit, Corona und dann kam halt so eine Stimme, die sagte, schenk dir Selbstliebe und alles wird gut und du musst die Selbstliebe kaufen, natürlich, ist ein Online-Zugang. Und ich glaube, dass der Zorn schon vorher in mir gewachsen war, ohne dass ich ihn bemerkt habe, aber das hat mich wirklich so wütend gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die ganzen Probleme zum Beispiel im Job, wo ich dachte, das hat durchaus strukturelle Probleme und in der Welt, ja, Donald Trump, Brexit, all das kann doch nicht weggehen, indem ich mir Selbstliebe schenke.
Um das mal den Hörern genauer zu erklären. Viele werden jetzt sagen, Achtsamkeit, Meditation, all diese Techniken, das ist doch harmlos. Viele werden auch sagen, mir hilft das sehr. Darum, das habe ich aber verstanden, geht es Ihnen gar nicht. Nochmal genau, an welcher Stelle wird denn dann aus dem Ganzen eine Ideologie, die gefährlich ist?
Ich glaube, es wird in dem Moment eine Ideologie, in dem man sagt, alle Probleme, die ich habe, entstehen in meinem Inneren und müssen auch dort gelöst werden. Also kollektiv erzeugte strukturelle Probleme werden zu persönlichen Befindlichkeiten umgedeutet. Und man behauptet eben, egal wie es dir geht, die Ursache für deine Gefühle liegt in irgendeiner Art von mangelhaftem Selbst. Also wenn du resilienter wirst, gelassener wirst, wenn du besser lernst zu atmen, zu essen, Sie haben es ja wunderbar dargestellt am Anfang, egal was, dann wird es dir besser gehen. Und ich finde daran halt, das finde ich auf verschiedenen Ebenen schwierig bis perfide. Also der Staat dereguliert immer stärker. Das erleben wir gerade ganz massiv mit dem Reformpaket der Bundesregierung. Und je mehr der Staat dereguliert, umso mehr sollen wir uns regulieren. Also wir sollen morgens Sonnengruß machen, statt aufs Handy zu gucken. Aber die sozialen, also die Social Media wird nicht reguliert.
Aber ist das tatsächlich so? Kann man das tatsächlich belegen, dass die Leute, wenn sie Achtsamkeit betreiben, dass sie sich dann weniger politisch engagieren, dass sie dann weniger bereit sind, dieses System zu verändern und dass die Leute, die Achtsamkeits-Apps nutzen, dass die dieses System stärker stützen und unkritischer werden? Ist das denn tatsächlich so?
Naja, das ist ein bisschen die Frage, was Sie mit tatsächlich meinen und was Sie mit belegen meinen. Also es gibt, glaube ich, also ich kenne keine empirischen Studien, in denen sozusagen Menschen in qualitativen oder quantitativen Formen erforscht werden, was mit ihnen passiert, wenn sie Achtsamkeits-Apps machen. Ich finde, man kann ja schon sehen, dass insgesamt die Deutung der Welt weniger politisch stattfindet als privat. Und dass Leute, wenn sie natürlich diesen Glauben haben und zu sagen, gut, ich muss halt resilienter werden, ich muss halt besser werden, nicht mehr die Probleme in den Blick nehmen. Und insgesamt, also nach allen Zahlen, die ich kenne, haben wir zwar natürlich politische Bewegungen immer wieder, aber die sind halt nicht besonders nachhaltig. Mhm.
Sie kritisieren ja, Achtsamkeitstraining ist Begleiterscheinung einer neoliberalen Welt. Ich finde neoliberal auch immer so ein bisschen unscharfes Wort. Was wäre denn eigentlich das Gegenteil einer neoliberalen Welt? Wäre das eine sozialistische Welt? Sowas haben wir ja auch schon mal ausprobiert in unserem Land.
Nee, sozialistisch nicht. Für mich wäre das eigentlich die Welt, die wir von 1945 bis Ende der 70er Jahre hatten, die berühmten 30 goldenen Jahre des Sozialstaates, die dann eben endeten, weil es eine Stagflation gab, weil es Schwierigkeiten gab und dann wurde eben der Staat zu einem Problem, also oder Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge. Es muss ja nicht immer ein zentralistischer Staat sein, es können ja auch Städte, Kommunen sein. Wir erleben ja jetzt gerade, dass viele Städte was im Klimapolitik vormachen oder eben öffentliche Energieträger oder Wasserversorger oder so, also ehemals privatisierte Wasserversorger wieder zurückkaufen. Also ich würde nicht sagen sozialistisch im Sinne von staatlicher Komplettkontrolle, aber eine Form von, naja, wie es wir mal hatten, eine soziale Marktwirtschaft. Die wird ja seit den 70er, 80er Jahren abgebaut. Achtsamkeit ist eine Ideologie geworden. Und diese Ideologie deutet eben politische und strukturelle Verhältnisse in individuelle persönliche Angelegenheiten um. Das bedeutet eben, dass ich so bestimmten Glaubenssätzen folge, die mir überall als ganz natürlich in der Zeitung, bei der Krankenkasse, im Gespräch mit den Nachbarn, überall als völlig rationale und alternativlose Welt- und Deutungsmuster angeboten werden. Zum Beispiel, dass man eben sagt, die Bahn, ja, ist ein schönes Beispiel. Dass die Bahn nicht pünktlich kommt, das ist ein Problem, an das du dich nur mit einer besseren Atemtechnik anpassen kannst. Und zum Beispiel gab es in der Süddeutschen Zeitung tatsächlich einen Artikel, du lässt einfach die Erwartung los, dass der Zug pünktlich kommt, dann hast du auch kein Problem mehr. Und das ist zum Beispiel ein Teil, wo ich sagen würde, das ist eine Ideologie, die entpolitisiert, weil man tut so, als wäre die Deutsche Bahn eine existenzielle Determinante, an die wir uns anpassen müssen. Wir beide altern und werden irgendwann sterben. Das ist eine existenzielle Dimension, in der man sich mit Achtsamkeit durchaus ernsthaft auseinandersetzen kann. Die aber Bahn Fischer, ist aber auf einer anderen Ebene.
Wenn ich einmal dazwischen gehen darf, ist denn das friedliche Wegatmen des Stresses nicht dann doch die bessere Variante, als zum Beispiel das Zugpersonal anzugehen?
Absolut.
Wir erleben ja auf der anderen Seite, dass Leute dann äußerst wütend dann diese Menschen, Schaffner angehen. Weil wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, die Leute, die lassen sich so ein bisschen durch diese Meditationstechniken so einlullen und sollten doch lieber mal wütender sein. Aber bei der Bahn meinen Sie das dann nicht, das ist damit nicht gemeint, irgendwie Aggression gegen die Angestellten, oder?
Nee, das würde wieder die individuelle mit der politischen Ebene verwechseln. Also wir reden immer von der individuellen Ebene und das habe ich, mein Arbeitstitel für das Buch war Achtsamkeit und die vergessene Außenwelt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben wie ausradiert im Gehirn den Bereich, der für das Bewusstsein zuständig ist, dass wir in einer politisch gestalteten Welt leben. Und wenn ich gegenüber dem individuellen Schaffner in einer individuellen, spezifischen Situation, in der der Zug nicht pünktlich kommt, nicht fährt, nicht ausraste, ihn nicht beschimpfe, keinen Herzinfarkt kriege, dann finde ich das natürlich gut. Also ich rufe nicht zu Gewalt und verantwortungslos ausgelebter Wut auf. Ich will nur sagen, gleichzeitig ist diese Ideologie, die immer sagt, atme alles weg, die macht halt auch blind für die politische Ebene, weil sie alles, was gesellschaftlich politisch gemacht ist, die Bahn, dass sie nicht fährt, ist eine verkehrspolitische Dimension und keine existenzielle. Und die Achtsamkeitsideologie, wie sie eben jeden Tag auf dem Handy, wenn ich mein Feed aufmache, kriege ich jeden Tag 5 Dinge, die glückliche Menschen sagen, 7 Sachen, wie sie resilienter werden. Diese Anforderung, alles wegzuatmen, die lässt uns, wie soll ich sagen, automatisch den politischen Blick blind werden, sage ich jetzt mal.
Es gibt die 5-Minuten-Meditation als App auf dem Handy, haben Sie vorhin ja auch schon erwähnt. Kann man sagen, das ist heute auch so eine Art McDonaldisierung der Meditationswelt? Also ich kann mir ja da tatsächlich so ein Meditationsmenü zusammenstellen und kaufen. Verändert das möglicherweise auch nochmal die Qualität dieser Achtsamkeitsangebote?
Ja, da hat ja Ron Perser ein berühmtes Buch geschrieben, McMindfulness. Der ist damit 2013 schon rausgegangen. Das ist ein Buddhist und Managementprofessor aus Los Angeles, der dann 2019 ein Buch geschrieben hat. Und der beschäftigt sich sehr stark mit der echten Achtsamkeit, mit der buddhistischen Ethik, die eben zur Achtsamkeit dazugehört. Und dann mit der Kommerzialisierung und Franchisierung sozusagen. Also wie Sie sagten, McDonaldisierung, deshalb McMindfulness. Das kann gut sein. Ich habe allerdings von Freundinnen auch schon gehört, dass die sagen, mir helfen 5 Minuten Meditation, um meine Gefühle spüren zu lernen. Und für mich ist es explizit nicht die Perspektive im Buch. Das gibt es auch schon sehr oft, die Kritik an der kommerzialisierten Achtsamkeit. Und dann wird eben die wahre, die echte Achtsamkeit gegenüber der unechten und seichten ausgespielt. Und das ist gar nicht mein Interesse. Mein Interesse ist tatsächlich eher zu zeigen, wie Achtsamkeit in eine umfassende Psychologisierung von politisch gestalteten Verhältnissen eben ein Baustein davon ist.
Sie haben vorhin auch vom Innen und vom Außen gesprochen. Also wir beschäftigen uns heute sehr viel mit dem Innen, meinetwegen auch mit der Selbstoptimierung. Wir vergessen aber manchmal die gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn man so will, das Außen. Gab es denn in der Geschichte mal einen Zeitpunkt, an dem das Innen weniger ein Thema war und an dem die Menschen politischer und kritischer waren? Weil wenn ich an die 68er denke, da trifft das ja nicht zu. Das war ja die Gleichzeitigkeit von Introspektion und dem Wunsch, politisch was zu verändern. Oder sehe ich das falsch?
Nee, da bin ich dabei. Also ich spreche ja im Buch auch über die 68er und da hat mir auch ein Bekannter gesagt, naja, die sind genauso breit und divers wie die Achtsamkeitsströmung ja auch ganz viel umfasst. Das muss man ja auch sagen. Der Begriff der Achtsamkeit ist natürlich eigentlich ein Gummibegriff, ein Containerbegriff. Sie können sich einen Buddha aus dem Baumarkt in den Garten stellen und sagen, sie sind achtsam oder sie meditieren sehr ernsthaft und gehen zu Retreats und so weiter. Und auf Ihre Frage zu antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, es gab auf jeden Fall mal eine Zeit, da haben wir dafür gesorgt oder haben verstanden, dass Lebensbedingungen kollektiv gestaltet werden müssen. Und man kann eigentlich sagen, 1870, ja, die Sozialversicherung, vielleicht 1850, Wasserversorgung, Kanalisation, die hat mehr Leben gerettet, als wenn die Menschen, die an der Cholera in London gestorben sind und die plötzlich eben nicht mehr starben, als eine Wasserversorgung installiert wurde, die hätten sich ja durch Meditation nicht retten können. Dass man sagen muss, es gibt physische und soziale Infrastrukturen, auf denen unser Leben aufbaut. Das würde ich schon sagen, dieses Bewusstsein entstand Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts und wurde eben von Epidemiologen, von Medizinern und so weiter vorangetrieben, die gesagt haben, die individuelle Gesundheitsversorgung ist nicht so wichtig, wie dafür zu sorgen, dass die ArbeitnehmerInnen in Wohnungen leben, in denen sie eben nicht krank werden oder dass sie nicht im Liegen verhungern, wie das Engels damals beschrieben hat. Und da sind ja von staatlicher Seite sehr viele Maßnahmen ergriffen worden, die das Leben für die Menschen tatsächlich sehr viel besser gemacht haben. Und diese Infrastrukturen, die stehen eben seit der neoliberalen Wende, auch wenn ich Ihnen zustimme, dass neoliberal auch ein Gummibegriff ist, bezeichnet er ja doch bestimmte politische Ziele und Maßnahmen. Und diese ganzen Infrastrukturen werden seitdem privatisiert und stehen Menschen in einem anderen Ausmaß seitdem zur Verfügung.
Aber ist Selbstreflexion nicht vielleicht doch zutiefst politisch? Ich kann ja nur empathisch und sozial sein und was verändern, wenn ich mich selbst reflektiere.
Ich weiß es nicht. Also ich habe überhaupt nichts gegen Selbstreflexion. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich finde Selbstreflexion super. Aber ich weiß nicht, ob die Gurtpflicht hat Leben gerettet. Das Rauchverbot hat Leben gerettet. In Skandinavien haben die Väter Monate dafür gesorgt, dass die Väter ein anderes Verhältnis zu ihren Kindern haben. Die haben Ehen gerettet und, und. Ich weiß nicht, ob das alles mit Breathwork und Inner Work begleitet worden ist oder ob dann nicht einfach Gesetzesvorhaben die Welt der Menschen verändert haben. Ist natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage. Meine Überzeugung ist, diese Gesetze haben das Leben von Menschen verändert und da brauchte es nicht immer die individuelle Selbstreflexion. Hm. Es braucht einen politischen Willen und natürlich eine bestimmte politische Analyse.
Hm. Christel André aus Schwalbach hat uns geschrieben, sie fragt, führt Achtsamkeitstraining nicht zur Stärkung der Resilienz und dadurch auch zu einem besseren Umgang mit den sich anhäufenden Problemsituationen? Das ist die Frage von Christel André. Frau Fischer.
Ja, das kann natürlich zu stärkerer Resilienz führen. Und ich habe auch gar nichts dagegen, sich mit Achtsamkeitstrainings den berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, stabiler zu werden, sich besser zu spüren, im Körper anzukommen. Gegen all diese Dinge habe ich nichts. Für mich ist es eher, dass ich das Gefühl habe, die Achtsamkeit ersetzt die politischen Bedingungen. Und ich, wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich war 9 Jahre alleinerziehende Mutter. Und zu der Zeit gab es noch nicht die Mama-Coachings, die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen, in denen eben am Nervenkostüm der Mutter gearbeitet wird, mit Aufforderungen wie, sie solle doch Zitronenwasser trinken oder morgens um 5 Yoga machen oder sich Me-Time-Momente in salbeigrüner Hose, fand ich sehr schön, auf dem Sofa inszenieren und ihr Kind anschauen und es lieben. Und ich denke dann immer, ist das wirklich das Problem der Mütter? Also als ich alleinerziehende Mutter war, das hat sich jetzt geändert, war ich Steuerklasse 1 und habe sehr, sehr hohe Abgaben gezahlt und würde sagen, das zusammen mit den hohen Mieten in Frankfurt war mein Problem. Und ich war beim Rundfunk natürlich mit den Arbeitsbedingungen, wenn man früh moderiert, dann kann man sich nicht um sein Kind kümmern. Und das waren die Probleme, die ich hatte, nicht, dass ich Zitronenwasser hätte trinken müssen. Und ich weiß nicht, inwieweit ich durch Achtsamkeitstraining wirklich mich an diese Bedingungen hätte anpassen können. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich den Job gewechselt habe und in einen Job gegangen bin, wo ich von 8 bis 5 sicher arbeiten konnte und mein Kind betreuen konnte. Und diese Bedingungen, die haben dafür gesorgt, dass es mir besser ging. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich sage. Also im Grunde genommen ist meine Kritik, wenn man so will, ganz schlicht. Ich sage, Achtsamkeitspraxis oder Atemtechniken sind eine gute Sache, sie ersetzen aber keine gute Rentenpolitik. Und ich habe das Gefühl, was wir im Moment erleben, diesen Angriff auf den Sozialstaat, der wird begleitet von der psychologischen Indoktrination, dass Atemtechniken eine gute Rentenpolitik ersetzen könnten. Und dagegen wehre ich mich.
Wobei dafür gibt es ja auch nicht so direkt Belege. Das ist letztlich eine kulturphilosophische Beobachtung ihrerseits, dass es da einen Zusammenhang gibt. Da würden ja auch viele Leute sagen, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, die politischen Verhältnisse und ob Leute diese Meditations-Apps nutzen oder ob Leute Zen-Buddhismus pflegen.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine Beobachtung und eine Interpretation der Gesellschaft von mir. Und ich würde eben sagen, wenn die Krankenkassen immer weniger Zahnersatz zahlen und der Wirtschaftsrat der CDU sogar fordert, wir müssen den Zahnersatz ganz aus den Kassenleistungen rausnehmen, gleichzeitig die Krankenkasse aber Achtsamkeits-Apps bezahlt, dann würde ich schon sagen, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, der auch manifest ist, der nicht nur meinem Gehirn entsprungen ist?
Bleiben wir mal bei dem positiven Denken und der positiven Psychologie. Da gehen Sie auch hart mit ins Gericht. Was meint denn eigentlich positive Psychologie genau? Worauf bezieht sich da Ihre Kritik?
Meine Kritik bezieht sich darauf, dass man eben sich damit beschäftigt, was Menschen aufblühen lässt. Und Martin Seligmann, der Erfinder oder Gründer der positiven Psychologie, eben in so einer Glücksformel dazu kommt, dass nur 10% des Glückes, das ich maximieren kann, und da fragt sich natürlich auch, ist alles schon so wissenschaftlich unklar, was ist Glück oder was ist Wohlbefinden oder Aufblühen, und dass eben nur 10% von den äußeren Umständen abhängig sind. Der Rest ist abhängig von der Genetik oder meinem eigenen Willen. Und das ist eben in den 90er Jahren aufgekommen. Und das ist ja auch ein Teil meiner Argumentation, dieser zeitliche Zusammenhang der neoliberalen Wende zu der Achtsamkeit in dem Moment, wo die äußeren Verhältnisse aufgrund eines Rückzuges des Sozialstaates, Deregulierung von Arbeit und auch Deregulierung der Finanzmärkte, was ist ein ganz wichtiges Argument in meinem Buch, was aus meiner Sicht das Leben für alle, die nicht reich sind, in Bezug auf Mieten und Gesundheit und so sehr viel anstrengender macht. Und als das passiert, kommt eben die Psychologie auf, die sagt, du, die Umstände entscheiden nicht über dein Glück. Das bist zu 90% du alleine. Und dem gilt meine Kritik. Und wenn ich das noch sagen darf, da beziehe ich mich auch auf die Soziologin Eva Illouz, die hat so eine schöne Formulierung von der Zitadelle des Selbst, also so ein ummauertes Selbst. Wir tun halt so, weil sie auch Innen und Außen erwähnt haben, als sei das Innen ein abgeschlossener Raum, ein psychischer Binnenraum, der ganz unabhängig vom Außenraum zu pflegen oder zu bewirtschaften oder zu organisieren sei. Dabei ist dieser Innenraum natürlich ganz intensiv mit der Außenwelt verwoben und Gefühle sind ja auch Handlungsimpulse, die aus der Außenwelt auf uns kommen und auch darauf hinweisen, dass wir uns, also dass wir handeln sollen, dass wir etwas bewegen sollen. Wenn ich wütend bin, ist eine Grenze überschritten worden. Wenn ich Angst habe, werde ich bedroht. Und das alles einfach im Innenraum zu belassen und zu sagen, atme mal und organisiere dich und sei immer gelassen, das ist aus meiner Sicht falsch. Und wenn ich nochmal auf Ihr Bahnbeispiel kommen darf, glaube ich, dass das dann auch einen Gefühlsstau erzeugt, der sich dann vielleicht an anderer Stelle destruktiv nach außen hilft.
Wobei, wenn Sie die positive Psychologie so hart kritisieren, muss man auf der anderen Seite ja auch sagen, das ist ja einfach eine Wissenschaft, könnte man sagen, die etwas beschreibt und die schreibt ja kein politisches oder kein Wirtschaftssystem vor. Wollen Sie tatsächlich diesen Forschern, die daran auch mitarbeiten, unterstellen, dass die bewusst oder unbewusst eine politische Ideologie unterstützen?
Ja, also das ist so ein bisschen die Frage natürlich. Also die Frage, was ist Ideologie? Ideologie ist, also Harald Welzer beschreibt es als mentale Infrastruktur. Und das bedeutet, dass es uns unbewusst leitet. Das ist schon mal ein Punkt, dass wir eben Dinge annehmen, die wir früher nicht angenommen haben. Die verändern sich über die Zeit. Also es ist ein zusammenhängendes Deutungsmuster. Und bei der positiven Psychologie ist es ja schon so, dass die von Anfang an auch gefördert worden ist. Zum Beispiel von der John Templeton Stiftung, die wiederum sehr, sehr konservativ in den USA ist und Teil des Atlas-Netzwerkes ist, das gegen eine bestimmte Art von Sozialstaatlichkeit und Klimapolitik ist. Also wie bewusst oder unbewusst das ist, wird erforscht. Also es gibt da sehr viel Kritik gegenüber der positiven Psychologie. Es gibt auch Kritik darüber, dagegen, dass sie, also oder Zweifel daran, dass sie wirklich wissenschaftlich ist. Da habe ich jetzt kein eigenes Urteil, sondern beziehe mich darauf, was andere Leute darüber schreiben.
Anne aus Nalbach hat geschrieben, die Autorin spricht mir aus der Seele, schreibt Anne. Achtsamkeit ist tatsächlich in manchen Bereichen angebracht, artet aber fast schon hysterisch aus. Anstatt Kinder mal toben zu lassen, um danach Ruhe zu finden, wird deren Energie bereits in Achtsamkeitskursen erstickt. Wie ist die Sicht Katrin Fischers darauf? Fragt Anne aus Nalbach.
Also ich würde dem zustimmen. Ne? Ich erlebe das eben auch so, dass, und das ist eben das, was ich meine, dieses Ideal von einem reifen, gelassenen, resilienten Individuum, das dann dazu führt, dass Gefühle jeder Art eher als pathologisch wahrgenommen werden. Und das hat natürlich auch in die Bildung einen Zug gehalten. Klar, man muss dazu sagen, alles, was Kinder nicht schlägt oder schwarze Pädagogik ist, ist schon mal gut, finde ich. Aber ich weiß, dass ich in der Grundschule war, als Beobachterin damals und habe mir eben so Lehrkräftebildung angeguckt. Und da hatte so ein Zweitklässler so ein Heft vor sich, da stand dann oben drauf, ich bin mein eigener Leisechef. Also das war so das, was Foucault, der Philosoph, sagt, äußere Zwänge werden verinnerlicht, ins Innere verlagert, wo man dann denkt, der ist 7 Jahre alt und ist dafür selber verantwortlich, dass er leise ist. Ich weiß es nicht, muss der nicht manchmal einfach laut sein und wird dann ein bisschen zur Ordnung gerufen oder man geht damit um oder so.
Katrin Fischer ist heute unser Gast. Ich nenne nochmal den Buchtitel Achtsam geht die Welt zugrunde, wie die Ideologie der Achtsamkeit gesellschaftlichen Wandel blockiert. Hier ist eine nächste Frage.
Inwieweit ist der derzeitige Trend, ein Religionsersatz?
Ja, Stichwort Religion.
Gute Frage. Ich glaube schon, dass es auch ein Religionsersatz ist. Also Spiritualität im weitesten Sinne ist, glaube ich, schon ein Ersatz dafür, dass uns die kirchlich organisierte Religion zunehmend abhanden kommt. Ja, auch aus Gründen, muss man sagen. Aber dass da Spiritualität reingeht und natürlich dann so Blüten treibt, weil man sich da so Baukasten-Spiritualitäten eben zusammenbastelt. Das glaube ich schon. Und ich habe auch letztens eine E-Mail bekommen, das fand ich ganz interessant, von einem Herrn aus der Schweiz, der sagte, ich interessiere mich eigentlich sehr für die Bergpredigt und für die Wüstenväter, die Ursprünge des Christentums, und würde sagen, dass Achtsamkeit jetzt das erlebt, was das Christentum auch erlebt hat, dass es irgendwann Opium zum Volk, fürs Volk wird. Und das fand ich schon eine ganz einleuchtende Bemerkung dazu.
Richtet sich Ihre Kritik denn tatsächlich so sehr gegen die Achtsamkeitsindustrie und die betreiben oder vielmehr gegen ein bestimmtes Milieu, habe ich mich gefragt, dass ich ja auch diese ganzen Sachen leisten kann? Also ich habe überlegt, die Kassiererin beim Netto, die wird wohl kaum eine Achtsamkeits-App haben. Für so einen Quatsch hat die vermutlich ja gar keine Zeit. Also ist es nicht auch ein bisschen luxuriös, dass aus unserem Milieu dann die Kritik an so etwas kommt?
Ja, aber was ist denn die Alternative? Also wir können gleich auf die These kommen, aber wenn man das selber nicht kritisieren darf, weil man im eigenen Milieu etwas beobachtet, was ist denn dann die Alternative, dass es gar nicht kritisiert wird? Also ist wirklich eine Frage. Also insofern finde ich das ein schwieriges Argument, aber ich würde sagen, die These ist natürlich so, ich kritisiere im Buch durchaus ein bestimmtes Milieu. Das sind natürlich die eher besser verdienenden Klassen, die Achtsamkeit betreiben. Und ich würde eben sagen, in einer Gesellschaft, die zunehmend ungleicher wird, da haben wir ja ganz evidente Zahlen zu. Und es gibt auch Gründe, die in dieser neoliberalen Wende begründet liegen, dass es so ist, dass die einen eben ärmer werden und die anderen reicher werden. Und dass die Mittelklasse schon diejenige ist, die sich über Empfindsamkeit von den eher ungebildeten unteren Klassen absetzt und die eben mehrere Vorteile hat über die Achtsamkeit. Also zum einen hat man natürlich einen moralischen Gewinn, man hat einen kulturellen Gewinn und man zeigt natürlich auch, dass man über bestimmte finanzielle Mittel verfügt, weil genau wie Sie es gesagt haben, die Kurse kosten natürlich was. Auch das Yoga-Studio ist ja überhaupt nicht umsonst.
Also es ist auch eine Art Statussymbol, ja. Wird bewusst kultiviert nach außen, ja, zur Abgrenzung von anderen ja auch.
Genau, also das ist ja Teil meiner Kritik und weshalb ich ja so weit gehe, dass ich sage, dass Achtsamkeit eher zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt, als zu deren Heilung, weil eben eine Klasse sich meistens unbewusst, das muss man ja sagen, dieses Abgrenzungsverhalten, Distinktionsverhalten, das findet ja unbewusst statt. Und auch da, ich habe das selber gemacht. Ich habe 5 Jahre zen-buddhistisch meditiert und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich selber auch so einem Unbehagen in mir auf die Spur gekommen bin und gedacht habe, ich habe allen Leuten sehr gerne von meiner buddhistischen Sangha erzählt. Das hat mich ein bisschen misstrauisch mir selber gegenüber gemacht. Ich habe gedacht, warum machst du das eigentlich? Was hat das für eine Funktion? Und dann gibt es ja den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der attestiert der Mittelklasse einen ethischen Snobismus. Und da habe ich so gedacht, also wenn ich ganz ehrlich bin, das trifft auf mich zu. Und deshalb glaube ich, dass das halt zu so einer Spaltung beiträgt, ohne dass man das will. Das ist halt wichtig, das ist kein bewusstes Verhalten.
Aber ich frage trotzdem mal positiv andersrum, wenn Sie an die Jahre denken, wo Sie das praktiziert haben, was waren denn tatsächlich positive Aspekte, die Sie auch heute noch einräumen würden? Also was hat Ihnen das auch wirklich gegeben? In welcher Hinsicht hat es Ihr Leben dann doch auch besser gemacht?
Na, es hat mir geholfen, mich und meine Gefühle und Empfindungen besser zu spüren. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das lag aber eben auch an meinem Lehrer, der da sehr stark drauf geachtet hat. Und es hat mir sicherlich geholfen, in so einer eher gehetzten Welt auch mal Momente der Stille zu haben. Aber es hat eben auch, das beschreibe ich in dem Buch ja ausführlich, ich habe sehr lange mit Hilfe dieser Meditation auch versucht, eine Situation, die für mich persönlich sehr belastend war, nämlich an meiner Arbeit, zu lösen mit einem ganz gängigen Glaubenssatz dieser Ideologie, dass man sagt, du kannst die Situation nicht ändern, aber du kannst die Wahrnehmung der Situation ändern. Mhm. Und das ist eben ein Grund, warum ich glaube, dass Achtsamkeit auch eher depolitisiert, weil man versucht dann natürlich, die mentale und emotionale Repräsentation dessen, was einen stresst, zu ändern und versucht, im eigenen Inneren zu regulieren. Das habe ich ganz lange versucht und versucht, nicht im Außen zu regulieren. Und ich sage ja, ich erzähle das in dem Buch, ich habe dann gekündigt und das hat mir geholfen. Und ich war ein Jahr arbeitslos und habe in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit meine Webseite aufgebaut, meine Selbstständigkeit aufgebaut, das Exposé für mein Buch geschrieben und so weiter, um dann eben einen Verlag zu finden. Und das konnte ich nur, weil es seit 1927 einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gibt, der eben auch mal erkämpft worden ist. Und das bedeutet, mir sagen oft Leute, boah, das ist aber mutig, dass du gekündigt hast. Und dann muss man sagen, zum einen gehöre ich zu der Generation der Boomer, die ein Elternhaus geerbt hat irgendwann. Das bedeutet, ich war nicht mehr ganz so abhängig vom Lohneinkommen und ich habe diesen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt. Das bedeutet, meine angeblich so individuelle, mutige Entscheidung ist sehr stark von äußeren, kollektiv erstrittenen Strukturen ermöglicht und getragen worden.
Man könnte jetzt natürlich auch sagen, nur wenn wir achtsam sind, dann retten wir die Welt. Dann merken wir, um das jetzt mal auf eine andere Ebene zu heben, dann merken wir selber, dass der Benziner weg muss und dass wir nicht mehr nach Mallorca fliegen. Wäre das eine naive Annahme? Das sagen ja auch viele Leute, die den Achtsamkeitstrend unterstützen.
Naja, da kann man sich ja ein bisschen angucken, wenn seit den 1990er Jahren dieser Trend gekommen ist. Also wenn man im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache Achtsamkeit eingibt, dann wird der Begriff ab den 1990er Jahren, taucht der überall auf. Der geht in so einer exponentiell ansteigenden Kurve nach oben. Wenn man sagt, nach den 1990er Jahren sind Menschen immer stärker aufgefordert, achtsam zu sein. Und jetzt schauen wir mal an, wo wir in der Klimapolitik zum Beispiel stehen, dann sehe ich keinen Zusammenhang zwischen individueller Anforderung an Achtsamkeit und tatsächlich struktureller politischer Antworten, sondern stattdessen schmelzen Gletscher, zerfallen Ordnungen und sterben Tiere, weil wir eben nicht infrastrukturell in die Lage versetzt werden. Die Deutsche Bahn fährt nicht, die Benziner werden sozusagen weiter gebaut. All diese Dinge sind ja politische Entscheidungen.
Doris Jung hat uns geschrieben und Frau Fischer, jetzt gibt es ein bisschen Gegenwind, aber das möchte ich Ihnen nicht ersparen. Sie schreibt, mit großem Staunen höre ich die Behauptungen Katrin Fischers. Allein schon diese Verwurstung von Achtsamkeit oder Verwurstelung, Wort kenne ich nicht, ich glaube, wir wissen, was gemeint ist, die Verwurstelung von Achtsamkeit und Ideologie und Desinteresse an der Umwelt. Mir scheint, die Autorin rührt alle persönlichen Lebenserfahrungen bzw. Erfahrungen mit ihrem Umfeld zusammen und bastelt daraus einen politischen Rundumschlag. Nicht, dass sie politisch Unrecht hätte, aber die Behauptung, diese Probleme gingen auf zu viel Achtsamkeit zurück, die ist abenteuerlich, meint Doris Jung. Frau Fischer, Sie dürfen sich verteidigen.
Naja, ich kenne das Argument. Das wird mir öfter mal entgegengebracht, dass das ist die Verteidigung, so interpretiere ich jetzt diesen Text, diese Frage oder diese Aussage. Das ist die Verteidigung einer echten Achtsamkeit, die bestimmte normative Ansprüche hat, die aus einer bestimmten Ethik entstammt und wo man dann zu Recht sagen kann, Moment mal, aber das ist eine Ethik der Verbundenheit und auch der Aktivität, der Verantwortung gegenüber allen Lebewesen, seien es Bäume oder Tiere. Und das ist ja nicht der Blick, den ich auf Achtsamkeit habe. Ich gucke tatsächlich aus einer sozialstrukturellen, soziologischen Politik analysierenden Perspektive auf Achtsamkeit und betrachte Achtsamkeit als einen Baustein in einer grundsätzlich psychologisierenden und individualisierenden Herangehensweise an Probleme, die dann sehr schnell als mentale Probleme geframed werden und nicht mehr als politische Probleme. Mhm. Es gibt so einen Begriff, den habe ich jetzt gelernt, der nennt sich Healthismus und das ist genau das, also Gesundheit wird komplett individuell
also health,
gedacht.
English Health.
Von Health, genau, ja, von Englisch Health.
Ja.
Ins Deutsche übersetzt, ich glaube Healthism eigentlich im Englischen und jetzt gibt es eben diesen Begriff im Deutschen, Healthismus, von den Menschen, die sich eben mit öffentlicher Gesundheit beschäftigen und die meinen damit diese radikale Selbstverantwortung für Gesundheit, wo man sagt, naja, du musst halt gesund essen, du musst halt gesund atmen, du musst halt gesund deine Probleme lösen und dagegen wird dann nicht mehr in den Blick genommen, wo wohnst du, was arbeitest du, wie viel verdienst du, wie gebildet bist du. Mhm. Und da würde ich sagen, ich betrachte Achtsamkeit als eben eine kulturelle Praxis, die in unserer Gesellschaft verankert ist und betrachte sie nicht emphatisch, normativ aus dem individuellen Blick. Und insofern habe ich einfach eine andere Perspektive auf das Phänomen.
Wie sieht ein Ausweg aus? Wie können wir aufhören, unsere Welt zu verachtsamen? Übrigens schöne Formulierung aus dem Buch, verachtsamen. Wie können wir möglicherweise die positiven Aspekte der Achtsamkeit nutzen und die negativen vermeiden? Gibt es da einen Weg?
Ja, also für mich ist ein Weg schon mal diese Diskussion, die wir jetzt führen, weil ich mit Hannah Arendt zusammen eben sage, stop and think. Denkt doch erstmal nach, schaut euch das doch mal an, reflektiert doch mal. Ne? Und da muss man schon sagen, auch achtsame Menschen fordern ja sehr oft von anderen Leuten Reflexion. Und dann zu sagen, wende doch die Reflexion mal auf dich selber an und schaue, ob an dieser Analyse, die ich da liefere, etwas dran ist. Und ob Achtsamkeit Teil einer Ideologie geworden ist, ein Baustein in einer Ideologie, ob eben die Anpassung als Ideal, die Veränderung der Wahrnehmung und nicht der Verhältnisse, die Verlagerung von gesellschaftlichen Problemen auf eine existenzielle Ebene, die Individualisierung von gesellschaftlichen Problemen, ob all das nicht tatsächlich zu einer Depolitisierung beiträgt. Und das ist mein Gefühl, ist tatsächlich, das sagt sich so leicht, Reflexion und Kritik, aber wie wir ja auch merken und wie ich in jeder Diskussion merke, das ist so kontraintuitiv, da muss man irgendwie lange drüber reden. Und ich habe im Buch ein schönes Zitat von Robert Musil, dem österreichischen Schriftsteller, der eben sagt, eine Erkenntnis entsteht immer auch auf dem dunklen Boden des Innersten. Wir müssen auch emotional in der Lage sein, bestimmte Dinge zu erkennen.
Aber wenn Sie die Emotionen doch jetzt eben ansprechen und das Dunkle, brauchen wir nicht doch, wenn wir sie richtig verstehen, mehr Wut? Also doch mehr Emotionen, die uns aufbegehren lassen gegen bestimmte Verhältnisse?
Das würde ich unbedingt sagen. Also dass wir die Wut zulassen lernen. Das bedeutet aber auch, also wenn ich über Wut rede, achtsame Menschen stellen mir dann immer die Frage, ist die Wut vielleicht persönlich motiviert? Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, über Liebe oder so die Welt zu verändern? Da merkt man schon, Wut hat einfach keinen guten Leumund bei uns in der Gesellschaft, weil es natürlich auch, wie soll man sagen, ambivalent ist. Es gibt eine verantwortungslos, zerstörerische, sadistische Wut und es gibt eine Wut, die eben überhaupt erst Veränderung möglich macht, weil sie in Konflikte führt und Konflikte verändern natürlich Gesellschaften. Nichts, was wir heute als Errungenschaften feiern, wäre ohne die Wut oder die Empörung über Ungerechtigkeit möglich gewesen. Ne? Also Kinderarbeit, Sklaven abschaffen, Frauenbewegung, all das. Da sind ja Menschen, gehen auf die Straße und sagen, so wie es ist, ist es nicht gut. Wir wollen es anders haben. Und ich glaube, diese Wut zu spüren und zuzulassen und nicht gleich wegzuatmen, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier passiert was in meinem Inneren, was nicht meinem Resilienz Ideal entspricht. Das ist das eine. Und dann würde ich immer sagen, zu verstehen, dass wir im Außen etwas ändern müssen, dass wir gegen, ich würde sagen, die sehr ungerechten Reformen der Merz-Regierung etwas tun, aber dass man vielleicht NGOs unterstützt oder in den Mieterschutzbund gibt oder es gibt Polikliniken, die dafür sorgen, dass Menschen ohne Geld auch eine gute medizinische Versorgung bekommen. Dass man irgendwie sagt, okay, wo im Außen kann ich mich engagieren? Und wenn man dann sagt, ich habe aber gar keine Zeit, das habe ich im Buch ja auch, dass Freundinnen mich dann angucken, die mich begleitet haben beim Schreiben und sagen, was forderst du denn noch von mir? Ich versuche achtsam zu sein, ich habe meinen Alltag und jetzt soll ich mich auch noch politisch engagieren. Dass man sagt, dann gib wenigstens Geld an die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die für deine Rechte kämpfen.
Trotzdem, wenn man jetzt propagieren würde, die Leute müssten wütender sein, das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber trotzdem, viele werden ein Störgefühl dabei haben, weil ist nicht gerade diese Wut genau das, was Populisten gerade höchst erfolgreich bewirtschaften. Und was dann ja letztlich auch zu den Verwerfungen führt, die wir gerade erleben auf der ganzen Welt.
Ja, und da würde ich sagen, da gibt es aber einen Zusammenhang zu der Gelassenheit. Wenn wir gar nicht mehr in der Lage sind zu gucken, wie die Gesellschaft für alle Menschen schlechter, anstrengender, brüchiger geworden ist in den letzten 50 Jahren, für alle Menschen, die nicht sehr reich sind, dann, weil wir immer sagen, nee, wir können uns da schon mit unserem eigenen Atem anpassen. Wenn wir das nicht in den Blick nehmen, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass auf anderer Seite eine wahnsinnige Wut darüber kommt von denjenigen, die sagen, Entschuldigung, wie soll ich denn hier mein Leben bewältigen? Ihr habt hier ein Aufstiegsversprechen, ein Teilhabeversprechen in dieser Gesellschaft. Das ist längst gebrochen. Also da gibt es ja auch sehr viel Untersuchung zu, dass dieses blockierte Aufstiegsversprechen zu dieser Wut kommt, führt in den USA wie auch in Deutschland. Insofern würde ich sagen, die Verdrängung von einem Störgefühl, von einer Wut, führt am Ende zu ihrer Wiedergeburt als Monster.
Ganz zum Schluss die Frage, was kann jetzt nach diesem Podcast, nach diesem Gespräch jeder Einzelne tun, um möglicherweise aus der Situation rauszukommen oder die Situation besser zu machen?
Für mich ist es, sich bewusst zu machen, das eigene Innere ist nicht der Ort, der über alles entscheidet. In die Welt gucken, wie verändert die sich gerade und wie macht das vielleicht mein Leben schlechter und was kann ich dagegen tun? Und die eigenen Gefühle ernst nehmen und nicht wegatmen.
Katrin Fischer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Kiel. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Soweit Fragen an die Autorin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Es war eine wunderbare Nacht. Eine von den Nächten, die wir nur erleben, solange wir jung sind. Es war mir plötzlich, als ob ich einsamer von allen verlassen sei, und als ob sich alle von mir lossagten. Und doch war meine Nacht noch schöner als der Tag.
In »Weiße Nächte« erzählt Fjodor Dostojewski die Geschichte eines Träumers, der in der Einsamkeit St. Petersburgs lebt, bis er ihr begegnet.
Etwas abseits, an das Geländer des Kanals gelehnt, stand ein weibliches Wesen, das sehr aufmerksam in das trübe Wasser des Kanals hinabzuschauen schien.
Eine Begegnung voller Sehnsucht und Schmerz, eine Liebe, die vielleicht nie ganz beginnt.
Verlieben Sie sich nicht in mich. Das dürfen Sie nicht. Ich versichere es Ihnen.
Fjodor Dostojewski. Weiße Nächte. Jetzt anhören im Klassiker-Hörbuch-Podcast Kult. In ARD Sounds.